ist es Sünde?
Ja, also.
Der Podcast, in dem wir über große und kleine Verfehlungen des Lebens reden. Ich bin Christoph, ich habe mein Theologiestudium erfolgreich abgebrochen und bei mir sind Urs und Alex und die sind beide Diakone. Alex, kannst du in weniger als 20 Sekunden erklären, ob ein Diakon ein Teil aus der Elektrotechnik ist oder was ganz anderes?
Unter 20 Sekunden?
Mhm.
Nein, ist es nicht. Punkt.
Was ist es dann?
Der Diakon ist vom Wort her ein Diener und in der katholischen Tradition tauft, traut und beerdigt er.
Darf aber verheiratet sein und eine Familie haben und so.
Ganz genau. Darf er, der ständige Diakon ist verheiratet, wäre er es nicht bei der Weihe, würde auch für ihn der Zölibat gelten.
Ja, ich höre schon an deinem Ton, es besteht durchaus die Gefahr, dass ihr im weiteren Verlauf des Podcasts ins pastorale Schwafeln geratet. Aber keine Angst, für diesen Fall haben wir das hier. Das ist der Buzzer von Jericho oder auch die pastorale Hupe. Die werde ich immer dann drücken, wenn einer von euch beiden da eben so pastoral daher labert. Und wer am Ende die meisten Buzzer gesammelt hat, der muss büßen. Eine engelsgleiche Stimme wird uns jetzt noch einmal daran erinnern, was eigentlich Sünde ist.
Wer etwas tut oder denkt, das nach Gottes Urteil falsch oder unrecht ist, überschreitet damit die göttlichen Gesetze. Im Johannesevangelium heißt es: Jede Ungerechtigkeit ist Sünde.
Urs, mit deinen Worten, was ist denn für dich eigentlich Sünde?
Sünde ist, habe ich mal wo gelesen.
Kennt er nicht.
Ja, wenn ich dein Leben ansehe, dann fallen mir etliche Sünden ein.
Ja, lass dich jetzt nicht provozieren, Urs, bevor es losgegangen ist so richtig, sondern sag mir, was Sünde deiner Definition nach ist.
Ich habe mal gelesen und dem folge ich auch, Sünde ist eigentlich keine einzelne Handlung oder einzelne Handlungen, sondern es ist eine Haltung, die sich vor allem entfernen will von Gott. Und für mich übersetzt das eine Haltung, die sich entfernt vom Mitmenschen.
Oh, danke.
War eine schöne, war schöne Definition, aber es ist eine ganz, ganz eindeutige pastorale Hupe. Und damit hast du deine erste. Jetzt kommen wir noch zum rituellen Stellen des Timers, damit wir nicht noch am jüngsten Tag weiter labern. Aber dann kann es auch schon losgehen. Die Coca-Cola Company ist das vielleicht größte Getränkeunternehmen der Welt. Bis auf Kuba und Nordkorea liefert es seine Brausen in jedes Land der Erde. Im Moment sogar nach Russland, über eine Zweitfirma. Die Methoden dieses Global Players, die sind nicht immer so ganz sauber. Es gibt da unter anderem Kritik wegen des Umgangs mit Trinkwasser, verschiedene Vorwürfe aus dem Bereich der Umweltverschmutzung. Es gibt gesundheitliche Bedenken und in verschiedenen Ländern auch noch Vorwürfe wegen Menschenrechtsverletzungen. Unsere Frage heute also, ist es Sünde, Coca-Cola zu trinken? Zunächst mal das Bekenntnis, trinkt ihr Coca-Cola. Alexander.
Ja, tatsächlich. Ich kann mich noch dran erinnern, also es war bei uns zu Hause früher etwas ganz Besonderes, immer zu hohen, hohen Feierlichkeiten. Da gab es Coca-Cola und mein Bruder und ich haben das dann immer sehr zelebriert und genossen. Also ja, bis heute trinke ich gerne Coca-Cola.
Urs?
Wie ein Wahnsinniger und viel zu viel. Also literweise, ja.
Aber Coca-Cola auch.
Auch Coca-Cola. Ich trinke auch andere Colas, aber ich merke, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich davon nicht wegkomme, der Coca-Cola-Geschmack ist der, den ich gerne hätte.
Ich bin da auch sehr konditioniert, ja.
Ich bekenne mich auch schuldig im Sinne der Anklage. Ich trinke ganz genau wie du, Urs, viel zu viel Cola, wirklich riesige Mengen und tatsächlich auch Coca-Cola trinke ich da leider, muss ich sagen, am liebsten. Ist so, muss ich sagen. Aber kommen wir zum Thema Sünde. Ist es Sünde, Coca-Cola zu trinken? Was ist schlimm an Coca-Cola? Welche Vorwürfe habt ihr so gefunden? Ich habe ja gerade so ein paar angeteased, Urs.
Ja, also wenn man die Liste durchgeht, reicht ein Grund, quasi egal welcher, um zu sagen, man kann das nicht machen. Man darf das nicht machen. Also zum Beispiel, die haben mal, wer hat das gemacht? Eine Forschungsgruppe hat herausgefunden, wer der größte Müllverschmutzer ist. Mhm. Und in 51 von 55 untersuchten Ländern hat man am Strand, im Park, auf dem Weg, im Wald am meisten Müll gefunden von Coca-Cola. Das wohlgemerkt vor Pepsi, das sind dann die nächsten, und dann kommt Nestle. Und Nestle hat ja viele, 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 viele Produkte. Bei Cola reden wir ja wirklich nur von Coca-Cola-Flaschen. Und die sind mit einem großen Vorsprung der Hauptverschmutzer von bei dieser Forschungsgruppe, bei diesen Müllsammlern, was die gefunden haben. Die sind für unheimlich viel Plastikmüll verantwortlich. Natürlich, ja, gibt Pfand und so weiter, aber auch, es gibt nicht überall auf der Welt Pfand wie bei uns. Und ich möchte gar nicht wissen, im Plastikteppich, der da auf dem Meer schwimmt, zu wie viel Prozent der aus Coca-Cola-Flaschen besteht.
Am Bündnis Break Free from Plastic beteiligen sich unterschiedliche Organisationen auf der ganzen Welt, um unter anderem Plastikmüll zu sammeln und zu analysieren. Coca-Cola landete im Jahr 2020 mit weitem Abstand auf Platz 1 der weltweiten Verursacher von Plastikmüll. Plastikflaschen machen circa ein Viertel der gesamten Verschmutzung der Weltmeere aus.
Mit großer Selbstverständlichkeit und gut katholisch haben wir uns gerade schon sehr büßend geoutet beim Cola-Trinken. Alex, warum hast du so ein schlechtes Gewissen dabei? Es klang auch bei dir so, dass du ein schlechtes Gewissen dabei hast.
Ja, ich habe tatsächlich erst das schlechte Gewissen, seitdem wir dieses Thema hier benannt haben. Und ich mich frage, oh, warum hast du dir da eigentlich früher noch keine Gedanken drüber gemacht? Ich muss gestehen, für mich war bisher also die Tatsache, Coca-Cola zu trinken, immer positiv besetzt. Ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, was, glaube ich, schon eine gute Definition nochmal von Sünde wäre. Sich gedankenlos, ja, oder einfach so dieser Lust hinzugeben.
Guck mal, Urs, und das ist ein schönes Beispiel, wie man was Hochtheologisches sagen kann, ohne hier die pastorale Hupe zu bekommen. Das war gut. Ja, also man macht sich über eine Sache keine Gedanken.
Ja, aber ich habe natürlich auch
Sünde.
Ja, genau.
Ja, aber jetzt muss ich leider, das widerstrebt mir zutiefst, ihm widersprechen, weil ich finde natürlich, ist das die viel bessere Haltung, weil wenn ihm das jetzt bewusst geworden wäre, das würden auch etliche Theologinnen und Theologen sagen, ist ja jetzt die Frage, wie geht's nach dieser Erkenntnis weiter? Ja. Ich hingegen habe mich schon öfter mit dem Thema beschäftigt und zum Beispiel der BDKJ, also der Bund Deutscher Katholischer Jugend, boykottiert seit, ich glaube, Anfang der 2000er, boykottieren die Coca-Cola. Mhm. Das habe ich damals mitbekommen und gelesen und auch unterstützt. Und fand das super, dass die das gemacht haben. Und auch
wie
damals,
sieht dieser Boykott aus?
Also Bund Deutscher Katholischer Jugend, das heißt, ja, da sind viele Jugendorganisationen drin. Viele werden noch die Pfadfinder kennen oder die KJG und so weiter. Und die Mitgliedsverbände haben sich dazu bereit erklärt, das zu boykottieren. Das heißt, bei Veranstaltungen vom BDKJ, Zeltlagern, was weiß ich, Versammlungen, ist, ob das jetzt alle machen, weiß ich nicht, aber ist Coca-Cola quasi verboten oder wird nicht mehr getrunken, nicht mehr bestellt. Und das war sogar so, das fand ich ganz interessant, dass Coca-Cola sich sogar mit dem BDKJ auf Bundesebene getroffen hat, um mit denen darüber zu reden und zu verhandeln. Also Coca-Cola hat nicht gesagt, oh, ist mir doch egal, sondern die haben sich mit denen auseinandergesetzt. Ich glaube, das hat jetzt nicht viel verändert. Aber die haben immerhin den Dialog gesucht. Das also, hat sowas
das
ausgelöst.
Ist zumindest wahrgenommen worden.
Ist wahrgenommen worden und damit kam es ja auch wieder in die Presse.
Von wie vielen Leuten sprechen wir da im BDKJ? Hast du da eine Ahnung?
Boah, keine Ahnung, wie viele Leute sind. Es sind schon immer noch viele. Ja, also es ist ja, natürlich ja, ja, nicht ja. Wie viele wie früher.
Ich habe auch keine klare Zahl. Aber
viele tausend, ja. Würde ich mal sagen.
Der BDKJ ist der Dachverband von 17 katholischen Jugendverbänden, in denen rund 660.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene organisiert sind. Seit 2007 sind die Veranstaltungen und Bildungshäuser des BDKJ Coca-Cola frei.
Ich würde gerne noch was anderes dazu sagen, komme ich gerade drauf. Es gibt ja, also der Sündenbegriff, ne, steht ja hier im Mittelpunkt oder ist zentrales Thema. Es gibt ja in dem Zusammenhang die Begrifflichkeit des Sündenbocks. Und ich habe in der Vorbereitung auf dieses Thema auch in einigen Artikeln gelesen, dass Coca-Cola schon ja aber auch immer Stellung bezogen hat zu diesen Kritikpunkten und sie auch gar nicht immer vehement abgestritten hat und gesagt, ja, wir müssen natürlich jetzt, weil wir hier der Marktführer sind, wir müssen natürlich auch als Sündenbock herhalten, ne, für prekäre Arbeitsbedingungen und Verletzungen und so weiter. Und Niemand berichtet darüber, dass wir uns aber auch darüber im Klaren sind, innovative Ideen zu liefern, wie die Probleme, die wir ja gar nicht abstreiten, Stichwort Plastikmüll, wie wir diese Probleme zukünftig lösen können und sagen zum Beispiel, wir investieren ja sehr viel in die Erforschung von Papierflaschen. So, darüber wird aber natürlich nicht berichtet, weil es ja so einfach ist, dass wir dieses Negativ-Image haben sollen. Also, das ist nicht meine Meinung, ich fand nur diese Sichtweise interessant.
Also natürlich gibt es auch ganz viele Vorwürfe gegen Coca-Cola wegen des Greenwashings.
Ja, genau, ne?
Also dass die jetzt genau solche Sachen sagen, aber wir machen doch dies, wir machen doch das, wir erforschen doch hier und da. Und das wird denen nicht abgenommen, weil die sagen, ja, ihr macht das, um das Image zu verbessern.
Aber auch, ist das ein Argument?
Ja, ich weiß auch nicht, ob das ein Argument ist. Also ich würde schon sagen, passiert denn wirklich was? Erforschen die wirklich was?
Ja.
Und wenn die das nur wegen des Image machen, ist mir das allerdings relativ egal, wenn da wirklich was dabei rauskommt. Also zum Beispiel diese Nummer mit den Kappen bei Colaflaschen, ne? Dass die jetzt nicht mehr automatisch abgehen, sondern noch so da dranhängen. Das ist ja auch so ein Entwicklungsschritt zu sagen, ja, dann können wir das besser recyceln, wenn wir die Kappe zusammen mit der Flasche zurückbekommen. Weil die Leute, ich ja auch nicht, immer dafür sorgen, dass die Kappe wieder draufgedreht wird. Kann man deswegen sagen, Coca-Cola ist alles halb so schlimm? Das finde ich auch schwierig. Müsste man nicht sagen, ja, diese Bemühungen, ihr seid der Marktführer, ihr verdient
Arsch
voll Geld. Ist das nicht einfach eure ganz simple Pflicht, die ganz simple Pflicht für uns alle, dass ihr euch darum kümmert? Muss man euch dafür noch extra Applaus spenden? Weiß ich nicht. Also, ja.
Coca-Cola machte im Jahr 2023 einen Gewinn von 10 Milliarden Dollar. Seit 2021 experimentiert das Unternehmen unter anderem mit Flaschen, die aus nachhaltigem Material wie Holz hergestellt werden.
Behandeln wir Coca-Cola unfair oder sollten wir darauf schauen, dass nicht jede Firma, die eine gewisse Größe erreicht hat, sich in verschiedenen Ländern Sachen leistet, die aus unserer Sicht nicht okay sind? Also ist das einfach jetzt nur ein Beispiel für, ja, so ist es im Kapitalismus eben? Oder hat Coca-Cola da dennoch eine Sonderstellung?
Also die schiere Größe von Coca-Cola, ne? Also die Macht, die haben. Man sagt ja auch zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie der Staat jetzt heißt, früher hieß der Swasiland, dass die da den Autokraten, der da herrscht, im Amt halten.
Das ehemalige Swasiland heißt heute Königreich Eswatini. Das Wall Street Journal berichtet 2013 über eine zu große Nähe des Coca-Cola-Konzerns zum absolutistischen König.
Den puren Einfluss, den die haben auf Zuckerpreise zum Beispiel. Ne? Also dass die, wenn die da und da Zucker kaufen, wird es da halt teurer oder billiger und so weiter. Also die pure Marktmacht, die haben und damit auch Einfluss in der Welt führt, ne, Onkel Ben würde sagen, große Macht führt zu großer Verantwortung. Und da hat Onkel Ben absolut recht. Und ich glaube, deswegen muss Coca-Cola sich gefallen lassen, besonders hart in Augenschein genommen zu werden, besonders hart angegriffen zu werden.
Für alle, die lieber die Heilige Schrift lesen als The Amazing Spider-Man, Onkel Ben ist der früh verstorbene Onkel von Peter Parker.
So ist es.
Ja, gut. Ja. Nur, dass wir das geklärt haben.
Aber ich also nochmal, Urs. Ja, okay. Du hast da sicherlich an der Stelle sehr recht, wenn du immer wieder verweist auf diese unfassbare Größe dieses Konzerns. Trotzdem geschieht ja etwas. Ja, und das gerät aus meiner Sicht zu stark und vielleicht sogar zu gewollt aus dem Blickfeld.
Aber etwas,
ihr merkt, ich rudere auf.
Ja, aber ne? Etwas, was nicht geschehen würde, wenn sie nicht dazu gezwungen wären durch äußere Umstände, oder?
Das ist Spekulation.
Mhm. Gut, ich stelle nochmal die Frage, ob wir hier einfach nur einen Stellvertreterkrieg gerade am Beispiel Coca-Cola ausführen oder ob wir dann sagen müssen, ja, das kapitalistische System grundsätzlich führt ab einer gewissen Größe zu Verhalten, das wir nicht unterstützen dürfen und es ist sonst Sünde, wenn wir das unterstützen.
Also, wir führen auf jeden Fall einen Stellvertreterkrieg, aber gar nicht jetzt, weil man sich auch mal Nestle angucken müsste oder Pepsi oder so.
Oder sondern, ein Hamburger Sportverein.
Ja, oder so. Aber was man sich dringend angucken muss, ist, wie wir, und jetzt wird es ganz generalistisch, in der westlichen Welt leben. Wir in der westlichen Welt profitieren davon, dass es anderen Leuten dreckig geht. Und dass die einen Knopf und eine Schale von der Mandarine dafür bekommen, dass die den ganzen Tag arbeiten. Das macht nicht nur Coca-Cola. Und insofern natürlich profitiere ich, nicht nur, weil ich massenhaft Coca-Cola trinke, das sowieso auch, aber in meiner gesamten Lebensweise profitiere ich davon, dass es anderen Leuten schlecht geht. Und ganz ehrlich, wenn ich vor irgendwas Angst habe am jüngsten Tag, dann wird mir diese Frage gestellt werden. Das glaube ich schon. Das glaube ich schon, dass der mir die Frage stellt, gesagt, du hast das alles gewusst. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Dann kann ich sagen, ja, ich habe hier für so und so gespendet und so. Ja, weiß nicht, ob das reichen wird.
Aber wenn du so rangehst, Urs, dann kannst du ja auch die Frage stellen, dann müsste dir auch am jüngsten Tag die Frage gestellt werden, du wusstest doch auch, dass ein koffeinhaltiges Zucker mit viel zu viel Zucker angereichertes Getränk deinem Körper schadet.
Danke, ich wollte dich den Punkt nur eben machen lassen, aber ihr kriegt beide einen für die Erwähnung des Fachbegriffes jüngster Tag. Sag ich einfach so, ne?
Danke.
Nehme ich mit Freude hin.
Aber, kann man. Can you have your cake and eat it too, sagt man so schön im Englischen. Können wir Coca-Cola trinken und trotzdem gegen die Company sein? Oder ist das untrennbar?
Ehrlich gesagt, ist das der Company doch völlig egal, wenn sie ihr Geld bekommt. Jetzt mal ganz, ganz böse und davor verurteilend gesagt. Ich weiß nicht, ob die Herren, wo sitzen die, in Atlanta oder was?
Ja.
Ob die da sitzen und denken, oh, die finden uns doof, schade. Und dann denken, aber wenigstens kriegen wir viel Geld dafür. Oder ob die denken, die finden uns doof, ist mir doch egal. Ich unterstelle Zweiteres, aber das kann ich nur unterstellen. Aber wir müssen nochmal in der Konsequenz, also ich finde es immer wichtig, wenn man sich die Konsequenz anguckt, was das heißt. Jetzt sage ich hier, die werden unfair behandelt. Unlängst, ich glaube im März in der New York Times, war ein großer Artikel, wo denn der Zucker, der viel zu viele Zucker, für Cola herkommt. Und es gibt ein Gebiet in Indien, es gibt unheimlich viel Zucker. Ich glaube, aus Indien ist der zweitgrößte Zuckerproduzent der Welt. Aus einer Region in Indien kommt ganz viel Zucker, was nicht nur Cola, auch Pepsi und andere nutzen. So. Und was da abläuft, wenn da nur die Hälfte von wahr ist, kann man es eigentlich unmöglich machen. Ich sage nur ein Beispiel, da arbeiten unheimlich viele Frauen und diese Frauen dürfen da nicht ausfallen. Wenn die ausfallen, wenn die krank werden oder irgendwo hin müssen, müssen die Strafe dafür bezahlen, dass sie nicht auf der Zuckerplantage arbeiten. Das wäre schon Grund genug. Wozu führt das? Die lassen sich die Gebärmutter entfernen, damit sie keine Schwierigkeiten haben während ihrer Periode, also Menstruationsprobleme bekommen. Deswegen lassen die sich die Gebärmutter entfernen, müssen das auch noch bezahlen. Und die eine Frau sagte, und nach der Operation, weil ich ja nur so einen Tag frei hatte, bin ich sofort wieder aufs Feld gerannt oder zur Arbeit gerannt, um da weiter Zucker zu produzieren. Jetzt würden die natürlich sagen, das ist ja keine Plantage. Ist ja nicht eine Plantage, sondern eine ganze Region voller Plantagen. Ist ja keine Plantage, die Coca-Cola betreibt. Aber Coca-Cola braucht diese Plantage, um genug Zucker für ihre Produkte zu haben. Und daran, dass das so weitergeht, ist unsere Sucht nach Zucker, nicht nur in der Coda, sondern woanders auch, dass das so geht und die Frauen derart ausgebeutet werden, ist mit unsere Schuld. Und da kauft sich auch keiner von frei.
Wir stellen euch einen Link zu dem Artikel, den Urs gerade erwähnt hat, aus der New York Times, einmal in die Shownotes, damit ihr da auch selber nochmal nachlesen könnt. Das sind wirklich ganz, ganz gruselige Geschichten, bei denen ich aber denken würde, das finden wir doch bei ganz, ganz vielen Firmen aus unterschiedlichsten Produkten.
Und das Hauptproblem ist auch noch, ich glaube, wenn du die Leute, und das finde ich immer wichtig, wenn du die Leute auf diesen Plantagen fragst, sollen wir hier den Saft abdrehen? Sollen wir hier das stilllegen? Würden die sagen, seid ihr verrückt, was sollen wir denn sonst machen? Ich habe das ganz, ganz oft schon gesehen und gelesen, dass die Arbeiter vor Ort sagen, nee, wir würden gerne ein bisschen mehr Geld kriegen, oder wir würden gerne vielleicht mal einen Tag frei haben oder so, aber bloß nicht.
Nehmen Sie uns nicht weg.
Bloß nicht boykottieren. Bloß nicht boykottieren. Bloß nicht hier Coca-Cola den Hals umdrehen und die Firma stilllegen.
Was die Sache am Ende aber trotzdem nicht besser macht.
Nee, was sie nicht besser macht, weil das ganze System in sich sich aufrechterhält.
Alex, Kapitalismus und Kirche gehen seit Jahrhunderten Hand in Hand. Warum? Wie passt das zusammen, wenn das immer wieder solche Situationen für Arbeiterinnen und Arbeiter produziert, bei denen man sagen muss, das ist eigentlich mit einem christlichen Wertebild nicht vereinbar?
Ja, Punkt. Es ist in der Tat mit einem christlichen Wertebild überhaupt nicht vereinbar. Und hier musst du dich natürlich wieder beziehen auf kirchengeschichtliche Phasen, ja, in der einfach Amtskirche aber sehr wohl auch immer ihren eigenen Vorteil in der Unterstützung eines kapitalistischen Systems gewittert hat. Ne? Also ursprüngliche Back to the Roots, ursprüngliche gute Nachricht, gute Botschaft, ja, du darfst gleich hupen, ja, hat hier überhaupt gar nichts mit einem kapitalistischen Wertesystem zu tun.
Mhm. Ja, und ich möchte hier nochmal man sagt dann immer, ja, die Amtskirche hat das gemacht, ne? Da würde ich mal sagen, das ist ja immer so diese Trennung, ja, die Amtskirche, das sind ja nicht wir, ne? Wir haben da natürlich auch dran mitgemacht, ne? Indem wir nicht revoltiert haben, indem wir nicht auf die Straße gehen. Wir gehen für viele Sachen mittlerweile als Katholiken gegen die Amtskirche auf die Straße, bei solchen Sachen nicht.
Ich möchte euch gerne was anderes fragen, und zwar, ich kann ja jetzt sagen, für mich ist das nicht okay, für mich ist das Sünde, ich trinke keine Coca-Cola-Produkte mehr. Ich kann auch sagen, ich finde Nestle scheiße und deshalb gucke ich mal ganz genau hin, die Nestle-Produkte lasse ich weg und auch da, wo es eher klein versteckt steht, dass die auch zu diesem großen Konzern gehören. Es gibt aber sicherlich einige Dinge, auf die ich im Alltag nicht verzichten kann. Wenn ich aber ganz genau hingucke, sind diese Produkte auch belastet. Ich kann vielleicht aus beruflichen Gründen nicht auf mein Auto verzichten und da werde ich irgendwelche Sachen finden, die mindestens aus umweltpolitischen Gründen nicht in Ordnung sind. Vielleicht aber auch werden Menschenrechte irgendwo in der Lieferkette missachtet. Wie verhalte ich mich denn da, wenn ich ein Leben leben möchte, das eben nicht so voll von, großes Wort, Sünde ist?
Ja, ich glaube, es geht vor allen Dingen, und das müssen wir uns gerade im katholischen Milieu auch immer wieder sagen, es geht vor allen Dingen erstmal immer um erste Schritte. Ja? Nicht immer darum, sofort mit einer Verhaltensveränderung das ganze System zu verändern oder bestenfalls, also das erkrankte System abzuschaffen, sondern ein erster Schritt, um ja aus diesem, ich gebrauche das Wort jetzt mit Absicht, aus diesem sündigen Leben, Lebenswandel auszusteigen, ist sich bewusst zu werden. Ja, der Tatsachen, der Produktionstatsachen zum Beispiel bewusst zu werden. Mhm. So. Und dann ein zweiter Schritt wäre zum Beispiel das rechte Maß zu halten. Ja, also zu sagen, ich konsumiere bewusster Güter, von denen ich weiß, sie werden auch unter prekären Bedingungen erzeugt. Ich möchte nicht ganz darauf verzichten, aber konsumiere bewusster. So, ein erster Aufschlag.
Ja, rechte Maß halten, da kannst du mal auf den Knopf drücken.
Nee, finde ich noch okay.
Was ist denn daran pastoral?
Alles ist daran pastoral.
Ja, sag doch mal, was denn?
Liebe Brüder und Schwestern, ist es nicht wichtig, dass wir...
Ja, ich kann natürlich jeden Satz pastoral in einem pastoralen Duktus sprechen, du Heini. Ich kann natürlich auch Urs von Wulfen pastoral aussprechen.
Urs, ist das rechte Maß halten dann schon genug? Oder ein erster
Schritt? Ich habe nicht gesagt Schritt? Genug. Ich habe erster Schritt.
Ich frage ihn. Ja, da wäre ich... Was heißt das, wenn wir das rechte Maß halten würden, wenn man das richtig versteht, dann wäre das die Rettung für uns alle.
Ja.
Und dann wäre das die Rettung für uns alle. Ja, aber die Sache ist doch die, dass wenn das ernst nehmen, was das für eine Veränderung für unser aller Leben bedeuten würde, also ich meine gesamtgesellschaftlich.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Ne, da hast du aber Wahlerfolge von Parteien, die durch die Decke schießen, die wir nicht wollen. Weil genau das ist doch die ganze Diskussion, wenn wir über Rechtsruck in der Welt und Europa reden. Letztlich geht es darum, ich möchte Leute wählen, die sagen müssen, dass ich kein Maß halten muss. Ich werde Leute wählen, die sagen, ich darf so weitermachen, wie jetzt bisher ich gemacht habe. Ich möchte weiter viermal im Jahr in Urlaub fahren. Ich fahre auch sehr oft in Urlaub, gleich mal dazu gesagt. Und ich möchte weiter, dass mir keiner auf die Nerven geht, wenn es um Coca-Cola trinken geht oder irgendwas anderes. Ich will Leute wählen, die sagen, du kannst einfach so weitermachen wie bisher. Ich schütze dich vor diesen ganzen Leuten, die sagen, du musst Maß halten.
Vor diesen sogenannten Verbotsparteien.
Genau, vor diesen sogenannten Verbotsparteien. Und die radikale Änderung unserer Gesellschaft, die rechtes Maß halten, und das heißt für mich Gerechtigkeit für viele, für alle kriegt man sowieso nicht hin. Gerechtigkeit für mehr als jetzt, das geht nicht ohne Verzicht. Und ich glaube, jede Partei im Moment scheut nichts mehr, also wenn jetzt Wahlen kommen, zu sagen, liebe Leute, wenn wir ernst sein wollen bei allen möglichen Themen, Klimawandel, Bekämpfung von Armut, Hunger, dann müsst ihr verzichten. Davor haben alle Angst, das Wort Verzicht in den Mund zu nehmen. Und ohne Verzichten bei uns hier wird das nicht laufen, da bin ich fest von überzeugt.
Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was wir persönlich machen müssen. Und wir sind ja nun mal der Konsument am Ende einer langen, langen Kette. Wäre es nicht auch wichtig zu schauen, welche Verantwortung denn größere Organisationen, zum Beispiel ein Staatenbund wie die EU, hätte? Oder ist das Abschieben des Problems?
Nein, ich glaube schon. Also, das sagen ja auch ganz viele Leute, die sagen, ja toll hier, dass du in deinem Leben ganz viel änderst, das ist wirklich gut, ne? Du trinkst kein Coca-Cola mehr, du lebst vegan, du machst dies, du machst das. Aber natürlich, wenn die EU sich entscheidet zu sagen, wir machen hier nur noch Geschäfte mit Leuten, die in den und den Punkten fair sind, dann hat das natürlich sofort einen viel höheren Effekt als Einzelinitiativen.
Ist mir zu einfach. Wer ist die EU? Ja. Ja, die EU zusammengesetzt aus einem, wenn du so willst, ist ein aus Vertreterinnen und Vertretern, die ein kollektives Bewusstsein eben vertreten. Und wenn da der Einzelne nicht anfängt, ja, dieses Bewusstsein mitzuverändern, ja, kann am Ende die EU, die wir ja dann irgendwie auch alle sind, ja gar nicht zu diesem Entschluss kommen. Also für mich ist das ein Abwälzen des Problems. Zu sagen, naja, also ich als Einzelner kann da sowieso nichts zu tun, ja, und dazu beitragen, das sollen die da oben mal machen und dann finde ich das auch gut. Das aber ist mir vom falschen Ende gedacht.
Es wäre natürlich gut, wenn der einzelne Verbraucher und die EU Hand in Hand gehen würden.
Darf ich hupen?
Nein, aber ist es
ist
nicht...
Ist das die schlimmste Hupe, die bisher ertönt ist?
Ja, die nehme ich mit Stolz entgegen. Aber ist nicht trotzdem das wirklich, das, was wir machen müssen? Wir können das als Verbraucher nicht alleine. Und wenn wir aber den Staaten nicht signalisieren, wir wollen das gerne anders, wird sich auch nichts bewegen.
Ja, gehe ich mit. Ja, genau.
Die Frage ist nur, also, wo Alex natürlich leider recht hat. Also, ich kann mich noch genau erinnern, wie die Grünen irgendwo ins erste Parlament eingezogen sind. Ich glaube, in Hessen.
Hessen.
Joschka Fischer mit den Turnschuhen.
Und ich damals weit entfernt davon war, die irgendwie gut zu finden. Und damals hieß es, ja, das ist jetzt hier das Maximum, was die erreichen werden. Nächstes Mal sind die wieder raus und so weiter. Und dadurch, dass Leute ihr Leben geändert haben oder umweltbewusster gelebt haben, ist auch die Zustimmungsrate für so eine Partei gestiegen. Die Frage ist, und ich glaube, das wäre dann auch so, wenn es um Gerechtigkeit geht, das kann natürlich klappen, wenn mehr Leute das einzeln tun. Das sehe ich auch so, dass das auch wichtig ist, sonst ist es nicht durchsetzbar. Die Frage ist, haben wir noch Zeit dafür? Bei all diesen Fragen, die wir hier gerade ganz gefährlich angeschnitten haben, haben wir noch Zeit dafür, dass sich das von den Graswurzeln aus verändert? Können wir darauf warten, bis die Gesellschaft es komplett oder zu einem großen Teil verstanden hat? Oder muss nicht vorher etwas reguliert werden, wo zum Beispiel beim Thema Klimawandel, bevor alles so irreversibel genau. Im Arsch.
So, dass es nie mehr geht.
Ja, so, dass es nie mehr geht.
Ja. Alexander, ich weiß, ich will dich damit nicht an den Rand der pastoralen Hupe drängen, aber kannst du trotzdem nochmal sagen, was im was im Bereich Konsum sündhaft sein könnte? Welches Verhalten da Sünde sein könnte?
Ja, Alex, sag doch mal. Kennen Sie dich ja aus.
Sündhaft wird es immer dann, wenn ich im Wissen mehr nehme, als mir gut tut.
Mhm. Das ist erstmal für mich persönlich.
Da geht
es nur darum, also Sünde ist ja für dich auch, ich mache etwas, was mir selbst nicht gut tut.
Ja, ganz genau.
Ja. Und ist es dann auch wieder der Faktor, und ich denke nicht an den Nächsten, weil der unter meinem Konsum leidet.
Ganz genau. Ich sehe vor allen Dingen mich und die Befriedigung meiner Bedürfnisse als oberstes Ziel an. Mhm. So, und vergesse darüber hinaus den Nächsten.
Aber du bist noch ganz gut im Rennen.
Also ich würde immer noch sagen, es geht immer zuerst um die anderen. Ne? Ja, ich weiß, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und so. Aber die Reihenfolge sagen die Theologen und Theologinnen ja immer, erstmal siehe den Nächsten wie dich selbst. Also es geht erstmal um den Nächsten. Und wenn man da hört, was man da hört von dieser Plantage, von der Wasserausnutzung und so, dass die so viel Wasser irgendwo aus dem Boden pumpen, dass die Leute keins mehr im Brunnen haben und so weiter und so weiter. Wenn man das hört, muss man sagen, fällt mir nicht viel anderes ein als Sünde.
Ja. Dann ist es Zeit, jetzt abzustimmen. Ich frage auch euch nochmal, ist es Sünde, Coca-Cola zu trinken? Ich fange an und sage, ich finde das Wort ein bisschen groß. Ich finde, Kapitalismus ist eine Sünde, Coca-Cola trinken ist mir ein bisschen zu konkret. Ich sage nein.
Nach dem, was ich jetzt wieder gelesen habe und vor 15 Jahren schon mal gelesen habe, was da alles passiert und wie sehr da Menschen leiden, sage ich, vor allem mit Blick auf mich selbst, mea culpa und ja, Sünde.
Alex?
Ich sage, nein, es ist keine Sünde. Ich bleibe dabei und fange bei mir an, meinen Konsum dieses Produktes herunterzufahren.
Zum Schluss zählen wir noch die Einsätze der pastoralen Hupen des Buzzers von Jericho. Alex 2, ich habe einen und Urs hat 3. Das heißt, du, mein lieber Alex,
ja?
Du darfst bestimmen, welches Wort Urs in einem der nächsten Podcasts einbauen muss.
Wasserstoffperoxid.
Ich weiß nicht mal, was das ist, du Blödkopf.
Das ist völlig unerheblich. Und der nächste Podcast, der trägt den Titel:
Ist es Sünde, im Stadion zu hassen?
Tschüss.
Ist es Sünde? Ist es Sünde?
Ist es Sünde?
Ist es Sünde? Ist es Sünde? Ja, also.
Ist es Sünde ist ein Podcast der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Musik: Johannes Kraas. Engelsgleiche Stimme: Manuela Reiser. Ton und Schnitt: Johannes Kasser.